Scherpokalypse 42, Luftbus 2.0 für Europa. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, April. Hallo, guten Morgen, Chris.
Guten Morgen, Michael.
Guten Morgen, liebe Zuhörer. Es ist mal wieder Freitag. Es ist ja gar nicht Freitag. Komischerweise zeichnen wir mal an einem Dienstagvormittag auf. Ach Gott, alles neu. Ja, und hier ist die Scherpokalypse Nummer 42. Wir sind schon dabei. Und wir haben uns wieder mit Themen zugeschüttet, die wir an euch rauslassen wollen. Der März war etwas dünn besiedelt mit einer Scherpokalypse, weil ich irgendwie haben wir keine richtige Zeit gefunden. Ich war die ganze Zeit auf der CeBIT. Und das hat irgendwie ziemlich viel Zeit gekostet. Aber jetzt sind wir wieder da und jetzt können wir wieder loslegen. Oder?
Schön.
Ich habe auf der CeBIT übrigens erfahren, wie gut Schweizer Schokolade schmeckt, weil am Microsoft-Stand waren zwei Aussteller aus der Schweiz und die hatten so kleine Schweizer Schokoladenriegel mitgebracht und die waren total lecker. Ja, und dabei habe ich dann, das erinnerte mich dann an den Artikel, den ich im Spiegel gelesen habe, dass wir Deutschen euren Schweizer Schokoladenherstellern ganz schön den Absatz eingebrochen haben. Ein Fünftel des Absatzes von Schweizer Schokolade, was normalerweise nach Deutschland geht, ist eingebrochen, weil euer Franken so stark ist.
Wow.
Ihr habt eine Schokoladenkrise.
Ich sehe das, ja, das ist gut. Und wir essen selber vermutlich auch nicht.
Aber die ist total lecker. Also ich finde, eure Schokolade schmeckt super lecker. Und damit sind wir schon, um nochmal gleich den großen Bogen zu schaffen, unser erstes Thema heute. Ich wage es zu sagen, die digitale Transformation.
I double dare you.
Ich hab's gewusst, dass das kommt. Ja, weil dieses Thema hat mich tatsächlich im März ziemlich beschäftigt, weil es war, ja, ich sag mal, es stand so wie das Damoklesschwert über der CeBIT, dieser wunderbaren großen Messe, die sich alljährlich seit über 25 Jahren in Hannover veranstaltet wird und auf der es diesmal mit dem Schlagwort Digitaltransformation, der Weg ins digitale Zeitalter, ja, war das eigentlich das Top-Thema und Microsoft hatte ja keinen großen Stand mehr, sondern mehrere kleine Partnerstände und ich war auf dem SharePoint-Partnerstand. Gott, es gibt tatsächlich noch einen richtigen SharePoint-Partnerstand in Halle 3 und da haben wir eben auch viel über die digitale Transformation gesprochen und ich weiß, du sagst Double Dare You, weil du kannst es auch nicht mehr hören, ich kann es eigentlich auch nicht mehr hören, weil ich habe mal gesagt, digitale Transformation, also das sozusagen das Umstellen von bisher analog geführten Arbeitsprozessen mit Hilfe von IT-Technik, wenn man das mal so ganz, ganz global formuliert, das machen wir eigentlich schon seit, also gerade mit SharePoint seit 16 Jahren, weil letztlich ist alles, was man da macht, sagt, okay, Teamarbeit machen wir jetzt über irgendeine webbasierte Anwendung. Und was da alles so für Worte mittlerweile verbrannt worden sind und meine Erkenntnis aus dem Ganzen, wenn man heute digital gehen will, das ist, man muss es einfach machen. Das meiste, was daran scheitert, ist, es wird einfach nicht gemacht, sondern es wird immer nur gequatscht. Es werden riesen Worthülsen gemacht. Dann wird das Fähnchen nach verschiedenen Richtungen gehängt, je nachdem, wer jetzt gerade wieder irgendeine coole Marketingidee hat. Und die wirklich überleben, die machen richtig solide Arbeit. Das ist so mein Eindruck des Ganzen. Und insofern kannst du mich zwar double daren, aber ich sehe das mittlerweile auch total entspannt und hake das wieder mal auf meiner großen Buzzword-Bingo-Karte als einen goldenen Treffer ab.
Ja, ich glaube, es ist so, der Begriff wird einfach so leicht inflationär gebraucht.
Ja.
Mein Newsfeed auf Facebook ist eigentlich voll von gesponserten Beiträgen, die irgendetwas mit digitalen Transformation zu tun haben. Und dabei wird in der Regel irgendwelche Office 365 Lösungen gezeigt und es ist so quasi so, eigentlich, was mich am meisten daran stört, die Dienstleister benutzen dieses Wort inflationär und extrem unkreativ. Also sie bieten einfach Lösungen, die Hersteller ihnen bieten, wiederum an, was sehr unkreativ ist. Und diese Unkreativität auf der anderen Seite suchen sie ja bei ihren Kunden, bei denen sie sagen, ihr müsst kreativ sein, um die Digitalisierung zu schaffen. Selber machen sie es aber auch nicht, sondern verkaufen einfach irgendwelche Lösungen und im Prinzip sitzen alle dann im selben Boot und sind sehr unkreativ und leben eben diese Digitalisierung selber so eigentlich auch nicht, sondern nehmen irgendwelche Lösungen und verkitschen sie weiter. Und deswegen stört das mich so ein bisschen, weil es eigentlich aufzeigt, wie unkreativ eigentlich alle dann zusammen sind, oder? Und dieser Ausbruch, daraus, um wirklich etwas Eigenes zu schaffen. Ich glaube, das ist es ja. Das ist ja das, was ich halt mit dieser digitalen Technologie dann wirklich beschleunigen kann oder könnte.
Ja, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, also ich möchte ihm ein bisschen widersprechen. Also auf diesem Microsoft-Stand, da waren ja 7 Partner. Ich habe mir mal deren Lösung angeguckt und das sind schon coole Lösungen, was die da machen. Die sind auch sehr kundennah und aber die haben auch nicht so viele Worthülsen genutzt und um sich geschmissen, sondern die haben einfach gesagt, komm, wir haben das und das hier so gebaut und gemacht. Das waren wirklich, aber auch so recht bodenständige Lösungen. Da geht es um Prozessmanagement, da geht es um Visio-Integration und so weiter. Also relativ nahe an den tatsächlichen Unternehmensproblemen und nicht so diese Worthülsen, wir machen jetzt mal wieder irgendwie eine neue, Teams oder Slack oder sonst wie Gruppe auf, weil wir darüber jetzt plötzlich viel dynamischer arbeiten können. Und was mich also daran eigentlich immer stört, sind diese endlosen Worthülsen. Also es gab ja da auch so verschiedene Diskussionspanel, wir haben auch einige Diskussionspanel gemacht. Wir haben versucht, da das vielleicht ein bisschen auf den Boden der Realität zurückzuführen. Aber ich glaube, zwei Dinge, die mir so als zwei Sätze, die ich aus diesem ganzen Thema mitgenommen habe, wo ich dann denke, wo das krankt ist. Zum einen dieses Thema, dass ich sage, aus Beteiligten Betroffene machen. Nee, umgekehrt, aus Betroffenen Beteiligte machen. Das ist etwas, was diese ganze Transformation, nachhaltig vernachlässigt und unter diesem Thema Change Management abgehakt wird, ist, dass viele einfach davon eben betroffen sind, von solchen Aktivitäten, aber sie werden nicht richtig in diesen ganzen Prozess mit einbezogen. Und das führt dazu, dass da einfach auch diese Widerstände kommen. Das ist das, was man wirklich da sieht. Und das Zweite ist eben, das habe ich euch auch schon mal gesagt, machen ist wie wollen, nur krasser. Du musst es tatsächlich auch umsetzen. Und wenn man sich heute mal anguckt, was ist, wenn ich auf Office 365 gucke, was da an einem Toolset vorhanden ist, an Dingen, mit denen du heute IT über Cloud und webbasierte Lösungen machen kannst. Lassen wir mal das ganze Thema Security weg. Sondern was da an Funktionalität da ist, da kann man sich heute vernünftige Lösungen zusammenbauen, mit denen du ordentlich digital arbeiten kannst. So anders als vor 16 Jahren, als wir mit SharePoint angefangen haben, da war das eine coole Idee, aber funktional waren da noch Riesenlöcher drin. Heute sieht es anders aus. Nur man muss es dann einfach auch mal machen und man muss auch mit den ganzen Schwierigkeiten eines dynamischen Marktes und was dazu kommt, umgehen können. Also ich denke mir, weniger quatschen, mehr machen und die Leute, die davon betroffen sind, in das Ganze beteiligen. So, das ist mein Fazit aus dem Ganzen. Und insofern denke ich mir, das sind die beiden Punkte, in denen man einfach auch Kunden und Community beraten und unterstützen sollte. So viel zur digitalen Transformation aus meiner Sicht und insofern kannst du mich ruhig deren, aber ich habe da ein ziemlich entspanntes Verhältnis mittlerweile zu.
Ja, ich möchte dich nicht deren, ich gebe dir recht und ich möchte noch anhängen, dass ich natürlich nicht alle Anbieter hier in denselben Topf werfe, aber das Gros der Anbieter macht nichts anderes, aber logischerweise gibt es Ausnahmen hierzu. Aber ja, wie gesagt, die Digitalisierung ist eben gar kein, oder die Digitalisierung in der Unternehmen ist kein Technologiethema eigentlich. Du hast es richtig gesagt. Das ist eigentlich ein Change Management, das ist neue Geschäftsmodelle finden und so weiter. Und da können wir aus der IT, können die Leute mit der Technik unterstützen wie immer, aber wir können sie nicht begleiten und wir können sie auch nicht anführen. Das müssen andere tun, das müssen sie selber tun.
Ja, und sag ich mal, die Technologie ist ja auch so gut, dass du heute ja nicht mehr im Büro arbeiten musst, sondern du kannst ja heute überall arbeiten, unterwegs oder natürlich auch im Homeoffice. Und Homeoffice ist ja total in. Oder ist es nicht mehr in? Oder ist es nicht mehr in?
Ich glaube, es ist nicht mehr in.
Ach was, erzähl.
IBM hat angekündigt, also nicht nur IBM, aber IBM war so ein bisschen in den Medien damit, dass sie vor allem in USA die ganze Homeoffice-Initiative abbrechen und ihre Leute wieder zurück ins Office nehmen. Die wollen eigentlich von Homeoffice nichts mehr wissen.
Das habe ich auch bei anderen Firmen schon mal gehört, dass da dass irgendwie so wieder so eine Rückwärtstendenz auftritt. Du hast ja als bekannter Verschwörungstheoretiker eine ganz interessante Theorie, die dahinter steckt.
Ja, ich weiß nicht, ob es eine Verschwörungstheorie ist, aber ich meine, man muss mal ein bisschen sehen, was sie sagen, warum sie das tun. Sie sagen, zu Beginn Homeoffice zu Beginn ging um Effizienz, um Einsparungen bei Office, also bei Büroarbeitsplätzen und so weiter. Jetzt geht es ja darum, dass quasi Kreativität und inspirierende Umgebungen geschaffen werden müssen, damit neue Ideen entstehen, damit eben genau, wie vorhin ein bisschen angetönt, diese neuen Ideen entstehen, die eine Firma ins nächste Jahrzehnt bringen kann. Und die Theorie von IBM ist, dass diese wahre Kreativität eben nur entsteht, wenn man im Team zusammenarbeitet, und logischerweise muss ich dazu die Teams zusammennehmen, und logischerweise, wenn ich die alle im Büro haben kann, das einfach so entstehen, diese auf Englisch, auf Deutsch übersetzt dann dieser Wasserspender-Treffpunkt, das möchten Sie gerne haben.
Ja, der Watercooler.
Ja, genau. Ich meine, wenn ich sowas höre, in der heutigen Zeit, weißt du, dann, wie soll ich jetzt sagen, dieses Geschwafel von Teamgeist und Innovation, das klingt doch mal toll, aber letztendlich geht es vermutlich um Überwachung und Uniformität und vermutlich auch darum, Arbeitsplätze auf diesem freiwilligen Weg abzubauen. Was wir sehen müssen, dass in den USA halt wirklich Leute nur im Homeoffice arbeiten, oder? Das heißt, die kommen gar nie ins Büro, die haben irgendwie 2 Stunden Reiseweg, die kommen nicht. Und wenn ich so eine Initiative anstoße, dann fallen mir vielleicht ein Viertel der Leute weg, weil es für sie keine Option ist, jetzt 2 Stunden zu pendeln, oder? Und deswegen kommt dieser Gedanke ein bisschen hoch, weil man sieht, IBM und Yahoo haben hier gesagt, fertig mit Homeoffice, und ich glaube, das sind gerade auch die Firmen, die ja in letzter Zeit nicht gerade durch gute Zahlen geglänzt haben, oder?
Ja, aber man merkt es ja auch, also ich merke das ja auch hier, wenn du mit Partnern und großen Firmen redest, die jetzt auch viel mit Homeoffice und mit modernen Arbeitsformen sind. Ja, ich glaube, zum einen ist es schön, dass du von überall arbeiten kannst mittlerweile, dass du auch mal ruhig im Homeoffice arbeiten kannst, aber wie bei üblich ist, bei allen Sachen, wenn es zu viel ist, ist es zu viel. Und ich glaube, es ist trotzdem, abgesehen jetzt mal von den Themen, die du jetzt angesprochen hast mit Überwachung und so weiter, ist es trotzdem wirklich auch für den Zusammenhalt in so einem Unternehmen erforderlich, dass die Menschen sich auch tatsächlich nochmal per Angesicht sehen, und zwar nicht über irgendeinen Skype-Call, der dann 30 Mal wieder abbricht, weil irgendjemand seine Kamera wieder ausgeblendet hat oder kein Netz hat oder sowas, sondern wo man sich einfach mal vor Ort wieder trifft und auch entsprechend austauscht. Also da ist, glaube ich, auch die Balance ziemlich wichtig, und man kann die Leute nicht einfach alle dann, sagen wir mal, ins Homeoffice machen und dann kommst du nur noch ins Office zurück und da sind dann nur noch so kleine Waben und Kästchen oder dann die besonders cool und loungig gestellten Kuschelecken, in denen man dann kreativ kurz miteinander rumdenken kann. Ich weiß nicht, ob das dann so für alle, dass das irgendwie dann auch wieder in die falsche Richtung läuft, glaube ich auch. Ich meine, man muss da die richtige Balance finden und zwischen Flexibilität der Arbeit und trotzdem aber noch irgendwie so ein Unternehmenszusammenhalt. Ich meine, das merkst du auch auf so einer Messe. Jeder sagt immer, die CeBIT, ach, die hat sich überholt. Ich glaube, man hat selten in einer Woche, habe ich selten so viele interessante Gespräche wieder geführt, weil man sich doch mal persönlich trifft, man setzt sich zusammen und man kommt mit völlig neuen Ideen raus, die man über einen Call nie generieren würde. Ja?
Da bin ich völlig deiner Meinung, oder? Ich selber arbeite sehr viel in einem Coworking Space, wo ich mit irgendwelchen Leuten zusammen bin, und da kriege ich Inputs und Diskussionen in Richtungen, wo ich null Ahnung habe. Ich habe gerade letztens einen Unternehmer kennengelernt, der eine Käse, Firma rund um Käse aufbaut, völlig interessant, oder? Warum dieses, wie dieses Business funktioniert bis jetzt und warum er das disrupten kann und so. Einfach kann ich nicht direkt einsetzen, aber der Input, den du kriegst, also ich bin hier wirklich ein Verfechter von Face-to-Face. Aber die Geschichte mit diesem IBM Homeoffice, ich meine, wir wissen, wie es in diesen Firmen funktioniert, oder? Das ist unglaublich unflexibel, es ist unglaublich bürokratisch, oder? Man bekommt einfach nichts mehr gebacken in diesen Riesenfirmen, oder? Und ich meine, wenn du mit Leuten sprichst, dann weiß man, die Vorgesetzte werden ja nur noch als Sockenpuppen bezeichnet, oder? Die kaum mehr befähigt sind, ihre Funktionen zu erfüllen. Und ich arbeite als Berater oft in solchen großen Firmen, und das ist ja wie, als würde man in einem Schäl oder in einer Melasse drin arbeiten, oder? Alles wird so verzögert, es gibt immer viele Instanzen. Und dann wird alles ausgelagert, oder, an die Orte, wo die Mitarbeiter günstig sind, oder viele Dinge werden ohne Not zerstört. Und in diesen Riesenfirmen hat man oft das Gefühl, dass es nur noch die Gesamtmasse ist, die dieses Ding irgendwie am Laufen hält, oder? Mhm. Wie oft bist du in Firmen oder auch Industriefirmen, wo du sagst, es ist ein Rätsel, dass da überhaupt irgendwas rauskommt? Oder? Und oh, ja. Ich glaube, weißt du, das ist ja so dieses Gesamtbild, oder? Und es geht einfach ohne Not was kaputt, wo man eigentlich, was müsste, ich gebe dir recht, wenn du diese Firmen, wenn du Homeoffice-Mitarbeiter einstellst, dann stellst du die ein. Und wenn du die Mitarbeiter sagst, wir haben irgendwie einen Tag Homeoffice und oder zwei Tage Homeoffice und drei Tage im Büro, wie auch immer, da gibt es ja verschiedene Modelle. Aber wenn du es einfach wieder zurücknimmst, dann ist das für mich mehr so, dass die Manager einen Schuldigen suchen fürs eigene Versagen. Ja. Also weißt du, dann hast du es nicht richtig gemanagt. Also ich glaube, es ist machbar. Und wenn du sagst, es ist nicht rentabel oder da kommt was Falsches raus, dann, und ich möchte alle Leute wieder im Büro haben, dann bist du einfach in diesem Modus, wo du wieder Zeit statt Leistung bezahlst. Mhm. Einfach da sitzen oder was weiß ich, ist ein bisschen übertrieben, aber du weißt, was ich meine, oder?
Ja, ja. Also ich meine, bei IBM, ich finde ja sowieso, IBM hat ja so eine Firmenkultur, die ja doch viel mit Fahne im Wind zu tun hat. Also wenn man sich überlegt, so ein bisschen zurückblickt, dann gab es mal von IBM, den Microsoft-freien Desktop, Linux ist die einzige Plattform, Social Business, das ist immer so in 3-Jahres-Rhythmen und dann am Ende dieses Zeitraums ist dann immer dieses Thema dann völlig tot und hat sich auch irgendwie nicht richtig bewährt. Ich finde, das ist immer sehr interessant zu sehen, wie sich dort das auch immer so hin und her wackelt. Da wird nach dem Motto, jetzt haben wir das eine Thema abgegrast, jetzt gehen wir aufs nächste Thema. Ist jedenfalls so meine Wahrnehmung, die ich immer habe. Aber gut, wenn du natürlich mobil arbeitest, möchtest du ja auch deine Dokumente immer verfügbar haben und legst sie dann auf so cloud-basierten Services ab, um mal die Überleitung zum nächsten Thema zu treffen und gehst da zum Beispiel auf einen Dienst, der nennt sich docs.com.
Docs.com ist eine gute Geschichte. Und passt in dieses Bild der Cloud.
Genau. Kannst du mal kurz erklären, was docs.com ist?
Ja, docs.com ist eine Plattform von Microsoft, die erlaubt Benutzern Word-Dokumente hochzuladen und dann im Browser anzuzeigen, so ein bisschen wie diese Office Web Apps. Einfach public.
Nicht nur Word-Dokumente, auch alle anderen Office-Dokumente, ne?
Ja, genau. Ja. Also im Prinzip, ja, ich meine, es ist logischerweise ein bisschen um diese Office-Dokumente herum aufgebaut. Klar kann es JPEGs und Bilder und so weiter anzeigen, ne? Aber die Idee ist, dass ich Dokumente teilen kann und dann nur noch die Links verschicken. So, und die Empfänger können sie dann im Webbrowser anschauen. Mhm. Was aber passiert ist, dass alle diese Dokumente der Leute durch die Suchfunktion von docs.com öffentlich angezeigt worden sind, auch wenn ich quasi keine Einladung hatte. Und ich konnte dann einfach so nach Sozialversicherungsnummer suchen oder Bankbeleg oder was weiß ich, oder? Oder nach einer Bank. nach dem Namen, oder? Und da wurden mir alle diese Dokumente angezeigt und dann da tauchten dann sehr viele sehr, sehr, sehr private Dokumente auf. Das Problem war, dass die Default-Einstellungen von docs.com eigentlich dies erlaubten. Ja?
Ja, ja.
Also quasi, wurde nicht per se alles reduziert, sondern es wurde per se alles geöffnet. Das ist so dieses klassische Problem, Security versus Collaboration. Ich verstehe das, aber hier ist dieses User Onboarding überhaupt nicht geglückt und ganz wenige Benutzer haben gemerkt, dass ich hier Einstellungen machen muss. Und das war dann ein großes Privacy/Security-Breach, der hier passiert ist, gab es Leute, die tatsächlich irgendwie Dokumente mit Passwörtern hochgeladen haben und so weiter. Mhm.
Also an mir ist es so ein bisschen vorbeigegangen, weil ich docs.com eigentlich gar nicht nutze, weil mir irgendwie der Sinn dieses Ganzen nie so klar war, weil wenn ich irgendwelche Dokumente mit anderen teilen will, dann habe ich einen OneDrive, ich habe zur Not auch eine Dropbox oder ähnliches. Wenn du PowerPoints öffentlich bekannt machen willst, dann gibt es ja sowas Schönes wie SlideShare, wo du das hinlegen kannst, wo man auch gefunden wird. Also ich habe das deshalb irgendwie nie aktiv genutzt, habe aber mittlerweile festgestellt, dass zum Beispiel auf der Tech-Community von Microsoft, das ist ja die neue technische Community-Plattform, die es seit einem halben Jahr, glaube ich, oder ein Dreivierteljahr gibt, dass dort viele Folien und Beiträge mittlerweile so als Anhang an Postings über docs.com abgelegt werden. Ja, also was lernen wir daraus? Cloud-Services können überall immer dicke, fette Löcher haben. Und man muss einfach vorsichtig sein mit seinen Daten, wo man die hingibt und sich das vorher gut überlegen.
Richtig, also auf der anderen Seite, man könnte so ein bisschen abgehoben sagen, ich kann nur einen Webservice brauchen, den ich auch verstehe. Auf der anderen Seite, was heißt schon verstehen? Welche Konsequenzen habe ich? Ich kann vielleicht docs.com kann ich verstehen, ich kann aber vielleicht Facebook nicht verstehen. Unmöglich, oder? Ich kann nicht verstehen, wo die hinwollen. Ich verstehe diese Firma. Ich kann das Businessmodell auch nicht verstehen. Also aus diesem Sinn ist es eigentlich, kann man das auch nicht sagen, weil auch als wenn du technisch versiert bist, kannst du Modelle nicht verstehen. In diesem Sinne, wie du sagst, gewisse Informationen gehören nicht in die Cloud und so langsam kommt diese Erkenntnis, kommt bei vielen Leuten so langsam an und das wird sicherlich einen Impact haben. Mhm. Ja. Aber es ist ein gutes Beispiel dafür, wie dass es einfach Sachen gibt, die nicht in die Cloud gehören. Das war ein großes Learning, oder?
Ja, zum Beispiel Suchverläufe in Browsern in den USA, um mal wieder das nächste Thema anzureißen, weil das ist ja jetzt auch in den letzten Wochen rumgegangen, dass in USA jetzt die großen Telekom-Provider berechtigt sind, die Suchhistoriken ihrer Kunden nicht nur zu analysieren, sondern auch die Daten daraus an die Werbeindustrie zu verkaufen. Mhm. Herrlich, oder?
Ja, eine genau.
Sherpokalypse vor dem Herrn.
Eigentlich, ja, ist es eine Sherpokalypse vor dem Herrn. Also in den USA dürfen Internetprovider die Online-Aktivitäten und Bewegungsmuster ihrer Benutzer überwachen, speichern, auswerten und auch zu Geld machen.
Und das ist jetzt sozusagen der letzte Schritt, der hinzugekommen ist. Aber dass sie jetzt zu Geld machen kommen, ist auch eigentlich jetzt sozusagen der letzte Schritt, der noch hinzugekommen ist, ne?
Ja, das war eigentlich so. Es gab im Dezember letzten Jahres dann eine Datenschutzvorschrift, die sollte eigentlich in Kraft treten, die besagt, dass dazu aber die Zustimmung des Anschlussinhabers benötigt wird. Und das wurde jetzt gekippt. Das heißt, der US-Senat hat die Aufhebung dieser Schutzbestimmung, also für die Aufhebung der Schutzbestimmung gestimmt. Das heißt, ja.
Also der Haken ist eigentlich, dass du dem jetzt nicht mehr widersprechen kannst. Das ist eigentlich sozusagen der Punkt, ne? Dass du das einfach sozusagen tolerieren musst. Mhm.
Genau.
Ja. Und die Begründung fand ich ja auch gut, die ging ja ungefähr in der Richtung, naja, das muss ja Chancengleichheit geben, weil bei den großen Firmen wie Google und Facebook, die Daten, die da anfallen von den Benutzern, die können die Firmen ja auch weiterverwerten.
Ja, das ist ein wahrer Punkt, aber man könnte auch sagen, man musste das bei denen auch verbieten.
Ja,
es ist natürlich eine Betrachtungsweise, ja.
Beziehungsweise man nicht unbedingt verbieten, ja, beziehungsweise die Zustimmung. Das Problem ist ja, dass die Benutzer die Zustimmung geben müssen, dass das gemacht werden kann und wenn sie es nicht machen, dass es dann nicht gemacht werden darf. Das geht ja um diesen Zustimmungspunkt, der da dran ist. Ja.
Ja, ich meine, weißt du, ich sehe diese beide Betrachtungsweisen. Die Betrachtungsweise ist, man müsste es überall verbieten oder man muss es überall zulassen. Und aus einer liberalen Sicht hat der US-Senat dafür gestimmt, dass man es überall zulassen muss. Das kann ich verstehen. Das kann ich sogar als ehemaliger liberaler Geist kann ich das sogar nachvollziehen. Der Punkt ist halt einfach, wir sind an einem Punkt angelangt, an dem an dem die Leute erst am eigenen Leib erfahren müssen, was es heißt, wenn andere über private Daten verfügen. Oder bevor genau. sich vermutlich irgend wieder etwas in eine andere Richtung ändert. Und das bedeutet einfach, dass ich über leitende Angestellte oder Politiker halt alles herausfinden muss und öffentlich machen muss. Erst dann passiert was, oder? Erst wenn Muttis Handy abgehört wird, passiert was. Erst dann, oder? Wenn man sagt, ihr Telefon könnte abgehört werden, da passiert noch nichts, erst wenn es dann soweit ist. Ja. Und ich glaube, genau das wird auch passieren. Hier werden wir Hacks sehen von Politikern und Angestellten oder leitenden Angestellten im Sinne von Vorstandsmitglied Müller von Microsoft Deutschland, war gerade im McDonald's, hat sich irgendwie 2 Big Macs gekauft. Und der Abteilungsleiter so und so war gerade gestern mit seiner Sekretärin essen, übrigens ohne Frau und ohne Kind. Weißt du, so etwas in der Ordnung, oder?
Und die Amis sind ja dann aber auch mittlerweile, hat es ja eine gewisse Kreativität ausgelöst. Zum einen nochmal im Hintergrund nochmal, es haben ja hauptsächlich die Republikaner diese Verordnung durchgebracht. Und unter anderem war dann auch zu sehen, dass da sind auch Spendenlisten veröffentlicht worden, wie viele Geld die Telekommunikationsunternehmen an die entsprechenden republikanischen Senatoren und was sind diese anderen Mitglieder des Repräsentantenhauses gespendet haben über die Jahre, und die haben alle kräftig reingebuttert, und so die am meisten gekriegt haben, waren auch die Top-Befürworter dieses Ganzen. Und jetzt hat sich aber in den USA auch schon eine Crowdfunding-Kampagne gegründet, die sammelt Geld mit dem Ziel, die Daten also die Browser-Historien von diesen Republikanern einfach mal aufzukaufen. Weil wenn das sozusagen irgendwie Daten sind, die du ja kaufen kannst, dann wollen die jetzt Geld sammeln, um die Daten aufzukaufen und sie dann öffentlich zu machen. Weil du gerade gesagt hast, mal am eigenen Leib erfahren, wie das so funktionieren kann.
Richtig, das ist es. Und ich hatte eine gute Diskussion aber auch mit einem Kollegen von mir, und er sagte etwas Faszinierendes zu diesem Thema. Das habe ich noch gar nie in dieser Weise betrachtet. Er sagt, weißt du, eigentlich haben wir das Urheberrechtsgesetz. Und das funktioniert eigentlich so, dass es eine Gesellschaft gibt, die Verwerter packt und Geld dafür nimmt und das zurückgibt an die Urheber. Und für Daten, für alle diese Daten, wo wir jetzt sprechen, sind die User die Urheber. Eigentlich müsste ja das Urheberrechtsgesetz müsste ja greifen. Also die dürfen diese Daten gar nicht gratis verwerten, weil die Urheber sind eigentlich die Nutzer. Also eigentlich müsste nur das Urheberrechtsgesetz ein bisschen erweitert werden, und dann hätten wir die perfekte Infrastruktur, um zu sagen, ihr könnt Facebook, ihr könnt das gerne, ihr könnt gerne Werbung, Werbedaten verkaufen, aber wir kriegen davon einen Prozentsatz zurück, weil wir sind die Urheber. Ohne die Urheber könnt ihr keine Werbung verkaufen. Also ist quasi genau diese Geschichte, oder? Ohne Künstler kann eine Diskothek keine Musik spielen. Und deswegen kriegt der Künstler auch Geld zurück, oder?
Gut, aber das ist natürlich so bei Facebook, das schließt du ja dann wahrscheinlich in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, die du als Nutzer dieser Plattform unterzeichnest, trittst du ja deine Rechte im Prinzip ja schon gleich
komplett ab. Aber das wäre nicht mehr legal. Genau, das ist nicht mehr legal, das spielt ja keine Rolle, oder? Du trittst als Musiker, wenn du über einen Verlag gehst, ich gebe einen Verlag, der bringt meine CD raus oder meine Downloads, und ich trete auch gewisse Rechte, aber die Urheberrechte sind, die kann ich nicht abgeben. Ich bin immer der Urheber, oder?
Ja, trittst du denn die Urheberrechte ab, wenn du die Daten bei Facebook einführst, oder verzichtest du nur darauf, zu widersprechen, dass Facebook die Daten verwendet?
Ja, die Urheberrechte, der bist du sowieso, aber du trittst die Rechte ab, irgendwie Geld für die Verwertung zu bekommen.
Naja, eben, genau. Also
es ist genau diese Situation. Also eigentlich müsste das Urheberrechtsgesetz gelten, das müsste man vermutlich anders aufbauen, oder? Und da könnte man, also so seine Idee war dann auch so, dann könnte man, das ginge weiter, wenn du heute schaust, wie dieses Urheberrecht funktioniert, dass du sagst, ich kaufe eine Festplatte, und da drauf habe ich schon muss ich schon wieder Lizenzgebühren zahlen, weil ich ja potenziell urheberrechtsgeschütztes Material speichern könnte, oder? Dann gehst du auf diese Cloud-Speicher, kostet irgendwie jedes Terabyte, kostet irgendwie 10 Euro. Einfach flat, geht zurück. Weil das machen sie heute ja schon. Also, ja. Weißt du, wo ist das Problem? Also
es gibt doch sogar schon so eine Druckerabgabe, ne? Das ist auf jedem Drucker oder unter jedem Kopierer ist da irgendwie schon so eine Urheberrechtsabgabe dran, ne?
Genau. Also weißt du, wir haben das ja alles. Es ist quasi, das Gedankengut ist komplett da. Auch die Gesetze sind da, die sind einfach noch nicht in die digitale Wirtschaft hineingeflossen. In der digitalen Wirtschaft funktioniert das irgendwie noch umgekehrt. Und ich meine, es ist das Ziel, die Wirtschaft mit ihren eigenen Mitteln in die Schranke zu weisen. Und ich hat mir total gefallen. Weißt du, im Moment ist das völlig weg, aber der Gedankengang, dass du sagst, ich sehe das Problem gar nicht, hat mir gefallen.
Ja, Gott, jetzt, ich versuche ja heute mal die super coolen Übergänge zu schaffen. Jetzt habe ich überhaupt gar keinen Übergang. Jetzt mache ich mal den klassischen Break. Laptop-Ban.
Ach, das war doch ein schöner Übergang, weißt du? Und ja. für das Erstellen der Urheber, also als Urheber zum Erstellen, brauche ich einen Laptop.
Ja, oh ja, das ist aber jetzt, da kann man aber auch noch dran arbeiten, meine Lieben. Nein, du hast recht, braucht man ein nächster Beschluss aus den USA, Laptop-Ban. Es ist nicht mehr gestattet, Laptops mit ins Handgepäck zu nehmen, wenn man aus 7 verschiedenen Staaten in Richtung USA fliegt. Bist du der Meinung, dass das eine sinnvolle Maßnahme ist, um, wie gesagt, terroristische Aktivitäten zu unterdrücken?
Ja, ich meine.
Oder ich sag mal so, ich habe einen interessanten Artikel gelesen, dass der gesagt hat, will man uns da nicht ein bisschen für dumm verkaufen? Und der stand nämlich in der Washington Post, die mal dann so ein bisschen analysiert hat. Das heißt ja, wie gesagt, oh Gott, Laptops im Handgepäck sind viel zu gefährlich, weil mittlerweile es wahrscheinlich Terroristen gelungen ist, Sprengstoff so in Laptops einzubauen, dass sie bei Scannern nicht mehr auffallen. Ich habe sogar irgendwie, ein Tagesthemen lief ein kurzer Beitrag, wo vermutet wurde, dass es Terroristen vielleicht sogar gelungen wäre, einen dieser Flughafenscanner in ihre Gewalt zu bringen und zu analysieren, um rauszufinden, wie die Dinger funktionieren und was sie da durchschieben müssen, damit es nicht mehr erkannt wurde. Ich wusste gar nicht, dass es so eine Regulierung für diese Flughafenscanner gibt, dass du die auch nicht normal kaufen kannst und so weiter, aber macht natürlich Sinn. Egal, also das war ja so der Hintergrund und dann hat die Washington Post hat das mal ein bisschen länger ausführlicher analysiert und das fand ich dann auch wieder mal so, passt wunderbar über uns rein, ja. Also betroffen sind Qatar Airways, Emirates, Etihad, Turkish Airlines, Saudi Airlines, Egypt Air, Kuwait Airlines, die seit Jahren von diesen arabischen Flughäfen, also ich sag mal so Dubai und so weiter, mittlerweile nach USA fliegen. In USA gibt es ja eigentlich nur noch 3 große Fluggesellschaften, der Rest ist ja alles mittlerweile aufgekauft worden. Und die bieten ja alle aus dieser arabischen Airlines bieten ja alle gute Services nach USA an und fliegen zum Beispiel auch den A380 mit den 500 Fluggästen, den keine amerikanische Gesellschaft macht. Die haben ja alle nur diesen aufgemotzten 747, die aber bei weitem nicht so viele Fluggäste machen betreiben kann. Ja, und die haben einfach mal und natürlich sind natürlich Businesskunden die Premium-Klasse, die man gerne haben möchte, um auch die Kosten reinzubringen. Und Hintergrund auch, dass diese arabischen Fluglinien eben auch ganz gut von den jeweiligen Heimatregierungen gepimpt werden. Und ja, und deshalb hat man mal einfach so gesagt, naja, steckt hinter diesem Laptop-Ban eigentlich ganz massive wirtschaftliche Interessen, um diese Fluglinien zu treffen, damit sie weniger Fluggäste in die USA bringen und damit die amerikanischen Fluglinien wieder bevorzugt werden. Und wenn man sich das mal so durchdenkt, macht das Sinn, zumal ja die, was war das, habe ich auch noch gelesen, dass die Briten haben das ja auch irgendwie auch übernommen, haben aber, glaube ich, ein Land ausgelassen, weil deren Fluggesellschaft, an der ist die britische Regierung, glaube ich, mit 40% oder sowas beteiligt.
Ja.
Und wenn du das immer so liest und die Zusammenhänge sagst, also, Okay, wir sind in Zeiten, ich meine, man erinnert sich noch an früher Kapitalismus-Kommunismus-Diskussion. Wenn man sehen würde, was heute so kapitalistisch weltweit abgeht, da wären Karl Marx und seine Freunde wären irgendwie stolz darauf, was sie alles prognostiziert haben und hätten sich wahrscheinlich nicht gedacht, dass es mal so krass werden kann.
Dass man doch so protektionistisch unterwegs sein kann, indem man einfach sagt, Terror. Das sagen wir ja immer in dieser Sendung, oder? Ja. Sobald etwas mit beschlossen wird unter dem Vorwand von Terrorismus oder Pädophilie, dann musst du vorsichtig sein, oder?
Das ist,
also es ist einfach so, da ist immer irgendwie komisch. Ja, du sagst es richtig. Zusammengefasst kann man, glaube ich, sagen, für die US Airlines gilt diese Laptop-Bahn nicht, damit ist eigentlich schon alles gesagt.
Ja.
Eigentlich ist schon alles gesagt. Ich meine, man kann, wie du sagst, entweder, es gibt zwei Gründe, die man sich aussuchen kann. Entweder will man die ungeliebte Konkurrenz ausschalten, oder man glaubt tatsächlich in seinem Wahn, dass ein Terrorist alleine aus seiner Überzeugung nie mit einem US-Flugzeug reisen würde.
Ja, genau. Und wir haben ja mittlerweile auch gelernt, das ist ja jetzt, dass das Terror braucht es ja nur ein Auto, der in London über eine Brücke rattert.
Das ist, weißt du? Ja, klar.
Also mit anderen Worten, das ist, ich finde das immer, klar muss man für Sicherheit sorgen, aber das ist so eine Augenwischerei mittlerweile. Das
ist ja, weil du kannst es natürlich ins Extreme ausweiten, oder? Was ist dann mit Schuhen, die aussehen wie echt? Was ist mit Kameras, die aussehen wie echt?
Ja.
Was ist mit Äpfeln, die aussehen wie echt?
Ja. Oder? Ja, natürlich.
Ja, kann ich eine Bombe reintun?
Ja. Also, ja.
Das Fenster sprengen, oder? Ich habe gehört, das ging da irgendwie um Fenster. Dass du quasi einen Laptop ans Fenster halten kannst und dann quasi mit dem kriegst du das Fenster auf und zwingst das Flugzeug zum Landen, was weiß ich. Aber ja, ich gebe dir recht. Ich glaube da, der Washington Post, es, wie gesagt, für US Airline gilt die Verbannung nicht. Damit ist eigentlich schon alles gesagt. Hier geht es nicht um Terrorismus.
Nee, sollte man mal hinter die Kulissen gucken. Mhm. Ja, jetzt lass mich auch mal unsere Arbeitsliste gucken. Was haben wir denn noch abzuarbeiten? Ich glaube, hier steht noch was von Amazon Ausfall, Amazon Web Services. Da ist ja auch was passiert. Das habe ich nicht so ganz mitgekriegt, weil ich da auf der Zählbild war, aber ich habe es irgendwie so nebenher gesehen. Was war denn da passiert?
Ja, ich glaube, dass das Amazon S3 in Northern Virginia, ich glaube, das ist eines der großen Amazon Web Services Rechenzentrum, wurde im Rahmen von Maintenance Updates, gab es da irgendwie einen Tippfehler und dieser Storage Service ging nach unten und blieb auch unten ein paar Stunden, oder?
Mhm.
Und da hing offensichtlich relativ viel hing an dem dran. Also quasi wieder sowas, dass das halbe Internet, diese Instagrams und
Twitter und all das hat es, glaube ich, betroffen.
Genau, ne? Ja. Oder sogar jetzt bei, so, ich hatte auch eine Applikation, so eine Sport-App, die nicht mehr ging. Ja, und das... Was so ein bisschen, was dann im Nachgang von diesem Outage dann aufging, ist diese Zentralisierung von Services zu Microsoft und Amazon okay? Also quasi handeln wir uns nicht das nächste Problem ein, indem wir alles quasi zu den gleichen zwei, drei Anbietern auslagern.
Ja, aber ich meine, klar, aber es hat ja seine Vorteile, aber auf der anderen Seite ist es immer wieder erstaunlich, wo dann tatsächlich so, was dann für Lücken auf, was dann tatsächlich passieren kann, ne? Das ist immer, da denkt man mal, sowas dürfte eigentlich gar nicht mehr passieren. Und was mir in diesem Ding auch noch aufgefallen ist, es gab ja von Amazon irgendwie eine Webseite, die über den, wo du dich informieren könntest, wie der Zustand der Dienste ist. Mhm. Ja, wo du raufgucken konntest, funktioniert mein Dienst denn, ist der in Ordnung oder gibt es da eine Warnmeldung? Nur lief der Dienst, der dieses überwachen sollte, genau mit dem gleichen Backend und war dementsprechend auch nicht verfügbar. Weißt du, und du sagst ja auch, okay, wenn ich so einen Überwachungsdienst habe, der mir als Kunden sagen soll, ob meine Dinge funktionieren, dann sollte er möglichst nicht auf dem System laufen, was von dem betroffenen Ausfall berichten soll. Und
ja, ja.
Oder neulich früh morgens, passt genau in die gleiche Richtung, ich schmeiße meinen Laptop morgens an, um mal zu gucken, was der Spiegel Online schreibt, Seite nicht erreichbar. Und dann hieß es relativ wieder, ja, der Spiegel Online war von einem Ausfall von einem Stromausfall beim Provider betroffen. Wo du mal sagst, hä? Ich meine, jetzt mal abgesehen von so einem Problem wie bei Amazon, dass da irgendwas ausfällt und so weiter. Aber ich meine, Stromausfall, gibt es da nicht eigentlich für schon funktionierende Lösungen seit wie viel Generationen?
Ja, genau.
Oder immer sagt, das kann doch einfach nicht sein, dass man heute ein Rechenzentrum betreibt, von dem du sagst, das kann mit, da gibt es einen Stromausfall, der dazu führt, dass die Daten nicht da sind. Das ist doch etwas, was ich heute eigentlich, das ist doch ein gelöstes Problem.
Sollte gelöst sein, ja.
Ja, und dann, und genauso, wie du sagst, bei diesen großen Cloud-Anbietern, vieles funktioniert, alles super schön. Aber dann gibt es immer wieder so Lücken, die da drin sind, wo du sagst, boah, das geht ja dann aber mal richtig an die Basis. Wie ist denn sowas überhaupt noch möglich? Dann ist vielleicht irgendwann mal was programmiert worden, was läuft, und dann läuft's halt. Und man merkt gar nicht, wie abhängig davon mittlerweile alle anderen Dienste sind und wie das mittlerweile verwoben ist. Und wenn eins kippt, dominomäßig, kippen die anderen Ecken auch.
Das wird, ja, uns, genau.
Das wird uns noch öfter bewegen. Das wird uns öfter bewegen.
Ja, auf der anderen Seite hat das so eine Diskussion angestoßen. Also so die IT-Infrastruktur ist in einem Paradigmenwechsel mittendrin, von wie vergleichbar von der lokalen Stromerzeugung zu zentralen Kraftwerken Anfang des 20. Jahrhunderts. Und genauso wie wir heute Elektrizität aus der Steckdose beziehen, werden wir vermutlich in Zukunft die meisten Rechen- und Speicherkapazität von zentralen Rechenzentren beziehen. Ich glaube, da sind wir uns ja einig.
Ja.
Und ich meine, der Markt hat sich einfach konsolidiert um Amazon und Microsoft, aber ein europäischer Anbieter in dieser Größe ist einfach nicht in Sicht. Und die Frage ist, sind wir Europäer bereit für eine solch kritische Infrastruktur, uns in die Abhängigkeit von einigen wenigen US-Anbietern zu begeben? Würden wir, also die Frage, die ihr stellt, würden wir das auch akzeptieren, wenn es hier um Energie geht?
Ja.
Würden wir, wenn wir sagen, die Strom kommt einfach aus Amerika, in Deutschland, das ist völlig okay. Und wenn wir dann mal Ärger haben und die sagen, ja, dann let's shut it down, dann haben wir halt keinen Strom mehr. Und ich glaube, wenn wir bei Strom, wäre die Diskussion komplett anders. Und bei Daten ist diese Diskussion noch ganz am Anfang. Aber solche Vorfälle zeigen eben, dass die Diskussion hier wirklich noch stattfinden müssen, oder?
Ja, sehr, sehr interessanter Aspekt, den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Das stimmt.
Weißt du, Boeing ist ja auch so. Wir waren nicht bereit, unsere Fähigkeit, Flugzeuge zu bauen, aufzugeben und das Boeing zu überlassen. Nein, die Europäer haben Airbus gemacht, oder? Und das ist auch eine Erfolgsgeschichte. Und ich glaube, hier braucht es so ein Airbus 2.0 in der Cloud, dass man einfach sagt, wir unterstützen hier wirklich mit Milliarden hier ein europäisches Unternehmen, bauen wir auf, die diese kritische Cloud-Infrastruktur bereitstellt. Sehr, ich glaube, das braucht es. Ich glaube, das braucht es echt, weil wenn wir, wie die deutsche Regierung immer sagt, oder wenn wir in dieses digitale Zeitalter ankommen müssen, können wir uns nicht auf US-amerikanische Unternehmen verlassen. Wir müssen die selber bauen.
Ja, interessanter Ansatz. Sehr, sehr stimme ich dir voll zu. Das ist, das sollte man sich wirklich mal überlegen. Das habe ich so noch gar nicht gesehen.
Siehst du, wie ich als Schweizer diese europäische Sicht einnehme?
Ja, wenn wir euch nicht hätten, dann wär, hätten wir euch nicht, dann hätten wir euch tatsächlich nicht. Ja, so, dann sind wir eigentlich mit den Top-Themen durch. Ich guck mal noch in diese kleine Krampelbude hier rein, die wir immer so dies und das nennen, so ein paar Updates. Ganz kurz und knapp nur. Wir hatten das hier auch schon mal besprochen. John Deere, der amerikanische Hersteller von Traktoren, hat amerikanische Bauern dazu gebracht, dass sie mittlerweile Hack-Software bei ukrainischen Hackern einkaufen, um ihre Traktoren zu hacken. Es ist mittlerweile nämlich so, dass diese Traktoren ja auch alle irgendwie mit Elektronik ausgestattet sind und du tatsächlich die Updates und jegliche Funktionen, die du in diesem Traktor nachrüsten willst, einfach nicht nachrüsten kannst, sofern sie nicht von John Deere technisch autorisiert werden.
Ja, Wahnsinn, oder?
Also ja, da schüttelt man immer den Kopf und guckt sich so ein altes Foto von so einem alten Landstrecker an, weißt du, den du mit dem Vorschlaghammer repariert hast und guckst dann hin und sagst, moderner Traktor, das ist ein Computer auf ein Agrikulturcomputer, der Wahnsinn. Also das finde ich extrem besorgniserregend, unsere Autos sind ja auch mittlerweile reine Computer, die mittlerweile auch alles Mögliche rauspusten. Dann habe ich gelesen, dass seit 2016 nur die Hälfte aller, wo war denn das hier? Warte mal, das Update von Android-Geräten auf Leaks hier. Die Hälfte aller Android-Geräte hielt seit 2016 kein einziges Sicherheitsupdate mehr. Weil diese alten Betriebssysteme und auf alten Smartphones und so weiter, das werden von den Herstellern nicht mehr gepflegt, nicht mehr gewartet. Und da bleiben natürlich riesige Lücken für Hacker, um sich dann mal wieder ein Botnetzwerk oder sowas auszubauen.
Mhm.
Das habe ich noch gelesen. Und vielleicht als letztes noch, warte mal, wo war das? Finde ich jetzt gar nicht. Ich habe das irgendwo hier. Ach doch, ganz aktuell. Ach so, weil wir das heute auch nochmal. Gestern war ja so ein Anschlag in St. Petersburg, ne? Hast du das gehört?
Ja.
Und das Berliner Brandenburger Tor ist nicht in den russischen Farben angestrahlt worden.
War sogar ein Thema heute Morgen im offiziellen Schweizer Radio.
Ja, und zwar, weil St. Petersburg ja keine Partnerstadt von Berlin ist und wir strahlen ja nur bei Partnerstädten an, es sei denn, es handelt sich um Jerusalem, die auch keine Partnerstadt ist, wo es aber trotzdem angestrahlt wird. Ja, wir haben schon richtig schwerwiegende Probleme, mit denen wir uns beschäftigen müssen, oder?
Ja, es ist schon so, aber die Solidarität wäre angezeigt.
Ja, wichtig. Definitiv. Also, dass ich... aber das sind so mal die Sachen, wo du guckst und sagst, meine Fresse, müssen wir uns mittlerweile auseinandersetzen, oder?
Ja, genau. Lass uns ein bisschen Öl ins Feuer gießen, das ist immer lustig.
Echt?
Ich meine, das ist die Haltung, oder? Das ist die Haltung, oder? Wieso sollen wir jetzt die russischen Fahnen aufs Brandenburger Tor werfen, oder? Das meine ich mit Öl ins Feuer.
Ja, genau. Vielleicht noch die alte UdSSR-Fahne, die rote.
Ja, genau. Genau. Gut, ich habe zwei Updates bei mir. Zum einen das Update aus der Sharepocalypse Nummer 39, Cambridge Analytica. Das war ein Riesenthema dazu mal. Die Social Medias und Nachrichtenkanäle waren voll, dass die Leute hier mit Psychometrie hochgradig personalisierte Wahlwerbung ermöglicht haben und
Trump sozusagen geholfen haben.
Trump quasi dadurch den Sieg ermöglicht haben. Wir in der Sharepocalypse haben das sehr angezweifelt. Der Titel hieß ja dazu mal, oder wir sagten, das war so Big Data Heizdecken Verkaufsfahrt. Ich glaube, so titulierten wir das. Wir haben das sehr, sehr angezweifelt und mittlerweile ist es klar, das ist war alles heiße Luft.
Heiße Luft.
Alles Luft. Ja. Und der Tagesanzeiger, der Artikel in diesem Magazin, also das heißt das Magazin des Tagesanzeigers hier in der Schweiz, das war eine PR-Kampagne und darauf sind sie reingefallen. Die Leute von Cambridge Analytica haben zwar tatsächlich für das Trump-Team gearbeitet, aber einfach in anderen Positionen. Und es hat sich herausgestellt, dass diese Psychometrie überhaupt nicht zuverlässig wurde und es wurde mit ganz konventionellen, klassischen Werkzeugen gearbeitet. Also alles heiße Luft. Sind wir froh, das haben wir ein bisschen vorausgesehen. Das Zweite, was passiert ist, es gab einen Cyberangriff auf den Bundestag.
Ach ja, stimmt, hast du dann mit dem BSI, genau.
Richtig, oder? Und da war zuerst mal war Ivan schuld, logischerweise, oder? Es waren die Russen, oder? Deswegen wird ja auch das Brandenburger Tor nicht angestrahlt. Hat sich dann aber herausgestellt, dass es ein Malvertising, also quasi ein, wie sagt man, Werbung, die Schadcode nachlädt, wenn ich vorbeikomme, auf eine Seite in der Jerusalem Post, quasi dafür verantwortlich war. Also es war kein Cyberangriff, sondern es war einfach Malware, Attack, der über Werbung hereinkommt. Und das ist ja so ein Thema aus dieser Szene, das schon lange hier ist, aus dieser Security-Szene, die immer sagt, wir haben mittlerweile ein großes Problem über Shortcode, der über Werbung reinkommt, oder? Weil es ist natürlich gemütlich, weil über dieses Advertising kann ich breit streuen und dann warte ich einfach, bis der entsprechende Rechner vorbeikommt, der diesen Exploit noch offen hat und das ist so quasi, schnapp mir den, oder? Ja. Das ist so quasi Drive-by-Hacking, oder? Wenn man so möchte. Und ja, das Interessante ist jetzt, dass das BSI, das ist das Bundesamt für Sicherheit und Informatik, hat eine offizielle Stellungnahme dazu, dass sie quasi alles im Griff hätten. Das wurde eigentlich gepackt, dieser Shortcode wurde erkannt und herausgefiltert. Und was sie empfehlen, ist Adblocker einzusetzen. Genau, oder? Du lachst jetzt. Weil die Szene, die Security-Szene jubiliert natürlich, weil sie sagt, jetzt haben wir es offiziell, oder? Adblocker sind eigentlich digitale Selbstverteidigungswerkzeuge und haben fast nichts damit zu tun, dass ich einfach diese Banners und Skyscrapers irgendwie ausblenden möchte. Und ich glaube, neueste dann oder die nächsten Gerichtsprozesse von Axel Springer gegen Adblocker, Firmen könnten jetzt leicht anders aussehen, weil man sich dann berufen kann, das BSI hat von Staats wegen empfohlen, digitale Sicherheitsmaßnahmen gegen Malware, also quasi Malvertising einzugehen. Also ich glaube, hier ist etwas passiert, das sehr, sehr, sehr gut ist für die Security der Benutzer.
Das werden wir im Auge behalten. Und dann kann ich noch einen letzten Punkt hinzufügen, weil das hat mich genau auf einen Artikel gebracht, was du gerade gesagt hast mit dem Thema Malware. Und zwar von einem israelischen Sicherheitsforscher, der einen Computer ohne Internetanschluss gehackt hat.
Genau.
Und der heißt Mordechai Guri, kommt aus Israel, arbeitet an einer Universität. Und sein Zaubermittel heißt auch Malware. Also es gibt ja mittlerweile Systeme wie Kernkraftanlagen. Das haben wir vor ein paar Jahren, gab es ja mal diesen, wo die Amerikaner da in Iran in die Kernkraftwerke eingedrungen sind, einfach indem sie irgendwie Software über USB-Sticks da eingeschleust haben. Man erinnert sich sicherlich daran. Und genau dieses hat er ausgenutzt. Hat gesagt, es gibt zwar Rechner, die nicht am Internet hängen, aber es gibt immer wieder irgendwelche Leute, die da USB-Sticks oder irgendwelche Updates einspielen müssen. Und wenn es mir gelingt, so ein Update zu manipulieren, dann kann ich mir tatsächlich dort auch mit moderner Technologie einen externen Zugang schaffen. Und wie er das gemacht hat, fand ich ziemlich interessant, denn er hat eine Malware entwickelt, die sich an so Computern, sind ja immer kleine LEDs dran, ne, die irgendwie die Stromanzeigen und so weiter. Und er hat halt eine Malware entwickelt, die in der Lage ist, diese LED zu steuern und quasi so wie im Morsecode damit zu senden. Mhm. Das heißt, er kann bestimmte Themen oder bestimmte Daten einfach über entsprechende Manipulation dieses LEDs per LED ausnehmen. Du kannst sagen, okay, jetzt blinkt halt mein Computer, schön, aber damit ist er ja noch nicht dran. Nein, jetzt hat er sich eine Quadcopter-Drohne genommen. Und ist dann praktisch, da wir heute ja in der modernen Architektur gerne Büros machen, die von oben bis unten verglast sind, ist dann halt mal vor den entsprechend gehackten Computer gefahren. Der war dann von außen mit der Drohne zu sehen. Die Drohne hat ja mittlerweile eine super hochauflösende Kamera und hat einfach diese LED gefilmt und hat sich sozusagen praktisch dann die Daten quasi über diesen Weg abgesaugt. Und und das ist auch mal wieder interessant zu sehen, wie man moderne Technologie, mit was man sich alles auseinandersetzen muss, wo überall Einfallslöcher drin sein können. Ne? Das muss gar nicht mal die gehackte Leitung sein, sondern es kann dann auch sowas sein, das einfach wieder daher rührt. Und da kommen wir dann zum Punkt, wo ich glaube, das größte Sicherheitsleck immer noch ist, das ist letztlich der menschliche Faktor, der dann eben doch mal den USB-Stick da reinsteckt oder der doch mal sein Passwort per Klebepad neben seinen Rechner packt oder so. Und dann sind alle anderen Sicherheitsmaßnahmen für die Katz.
Für die Katz.
Für die Katz.
I double dare you.
Und in diesem Sinne beschließen wir jetzt ohne längere Diskussion diese wunderbare 42. Ausgabe der Sharepocalypse. Freuen uns natürlich immer über Feedback. Ich glaube, haben wir irgendwie zwischendurch Feedback bekommen? Doch, wir haben Feedback bekommen. Jemand hat uns auf Facebook, ich habe mir das nicht aufgeschrieben, tut mir leid, sorry, aber jemand hat auf Facebook uns markiert und hat geschrieben, er findet unsere Folge ganz toll. Demjenigen, der, ich glaube, Emilio, kann das sein? Ich erinnere mich, glaube ich.
Ja, genau. Emiliano.
Emiliano, genau. Also genau. Vielen Dank fürs Feedback. Wir freuen uns immer über Feedback.
Ja. Hören wir sehr gern.
Ja, dann danke ich fürs Zuhören und dir wieder für einen netten, gemütlichen Plausch hier ausnahmsweise mal am Dienstagmorgen.
Alles klar. Danke vielmals fürs Zuhören und tschüss.